Leute am Sonntag. Sina Peschke trifft den Star-Trompeter Till Brönner. Viel Genuss und gute Unterhaltung wünscht Dallmayr Café. Unser Herz schlägt pro Domo.
Schön, dass ihr dabei seid. Hier ist ein neuer Podcast von Radio SAW. Ich bin Sina Peschke und heute ist der Jazz-Trompeter Till Brönner mein Gast. Till war ja schon immer ein Ausnahmetalent, egal ob im Bundesjugend-Jazz-Orchester oder in der Rias Big Band oder als Solokünstler. Er ist nicht nur der attraktivste, möchte ich mal sagen, sondern auch der erfolgreichste deutsche Jazz-Trompeter. Auch ein Grund, warum er von Barack Obama gleich zweimal mit Trompete ins Weiße Haus eingeladen wurde. Hildegard Knef, Katharina Valente und auch Manfred Krug haben mit ihm zusammengearbeitet und das Ganze klingt schon jetzt nach einem Lebenswerk. Dabei ist Till Brönner gerade mal 50 geworden und hat dieses Jahr wieder ein ganz besonderes Weihnachtsalbum veröffentlicht, was an Besinnlichkeit durch nichts zu überbieten ist.
Vielen Dank, das höre ich gerne. Das war fast mein Ziel.
Ja, da reden wir jetzt gleich drüber, weil der Weihnachtskaffee noch nicht erfunden wurde. Was darf es sein?
Ich nehme, glaube ich, einen Pfefferminztee. Das passt doch irgendwie zu Weihnachten, oder? Oder ist das zu wenig Rock'n'Roll?
Vielleicht. Ja,
von Punsch oder so, ne?
Hauptsache, sie fühlen sich wohl.
Tee mit Schuss.
Ist mir doch egal. Ja. Till, in einem Artikel, den ich gefunden habe, stand: der schönste Trompeter der Welt.
Um Gottes Willen.
Oder es geht noch weiter. Der charmanteste Musiker, den man treffen kann. Wie geht's Ihnen, wenn Sie sowas lesen? Lesen Sie dann weiter und wollen Sie wissen, was dann noch kommt oder schmeißen Sie gleich hin?
Ich habe mal irgendwann festgestellt, dass diese Attribute oder Titel manchmal natürlich etwas überspitzt klingen, aber zum Schluss Menschen, die vielleicht nicht den ganzen Tag Jazz hören oder Till Brönner noch nicht gehört oder je gelesen haben, manchmal etwas schneller dazu bringt, das einordnen zu können. Man hat mich mal eine Zeit lang den deutschen Chet Baker genannt und dann hat mich das anfangs total genervt und irgendwann wusste ich, Mensch, wenn einer schneller checkt, das ist ein Trompeter, der spielt Jazz und ab und zu singt er auch mal und dafür ist Chet Baker dann die Eselsbrücke, dann ist das völlig in Ordnung.
Aber eins muss man ja auch feststellen, die Trompete ist ja nach dem Saxophon das erotischste Blasinstrument, was es gibt. Nach dem Saxophon. Vielleicht sind ja Sie derjenige, der es noch umdrehen kann.
Ja, das Lustige ist, dass sich in den Jahrzehnten, die ich jetzt tatsächlich schon dabei bin, das Image dieser Instrumente, die Sie eben genannt haben, aber auch einiger anderer, total gewandelt hat. Ich habe während der Schulzeit natürlich, und das ist relativ konstant heute noch der Fall, immer gesehen, dass natürlich die Gitarre das Instrument ist und war, wie was bei den Mädels so unglaublich gut an. Kam.
Das waren aber die 70er.
Natürlich. Ja. Und irgendwann, obwohl die Gitarre immer noch sehr stark ist, hat sich das dann mal so ein bisschen Richtung Klavier entwickelt. Und wer heute am Klavier sitzt, da gab es ja auch schon Schlager
so
in
Männer
den 30er, 40ern.
So,
genau.
Ne?
Wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen
und so
weiter. Allerdings war für mich die Trompete, und darauf will ich hinaus, nie das Instrument, das auch nur ansatzweise an Ausstrahlung oder so etwas missen ließ. Für mich persönlich war das immer mein Instrument und jemanden wie Louis Armstrong zu sehen, der ja für mich ganz, ganz wichtig war als Impulsgeber mit dieser Trompete in der Hand, das hatte für mich eine Cowboy-Romantik, die ich heute noch spüre. Also ich finde, das ist, auch wenn es auf dem Tisch liegt, ein total ästhetisches Instrument, fast wie ein Schmuckstück.
Auf alle Fälle haben Sie sich dieses Jahr mit Ihrer Trompete voll auf Weihnachten eingeschossen und bei Ihrer Art Trompete zu spielen, muss ich Ihnen sagen, ist irgendwie immer Heiligabend, egal wann.
Oh, das ist ein schönes Kompliment.
Oder?
Absolut.
Und backen können Sie ja auch. Das haben Sie vor ganz, ganz vielen Jahren mal Alfred Biolek gesteckt. Ja, ich weiß nicht, ob Sie da übertrieben haben oder ob Sie das schon wieder haben schleifen lassen oder so.
Also die Schwerpunkte haben sich über die Jahre ein bisschen verschoben.
Ja?
Aktuell und nicht zuletzt auch wegen der Weihnachtszeit entdecke ich das Backen ein bisschen wieder.
Was machen Sie da Schönes?
Ich bin ein großer Fan von Keksen tatsächlich. Vanillekipferl zum Beispiel. Also da bin ich sofort willenlos
zu
überreden. Das ist sowas von lecker. Und ich habe tatsächlich als Kind mal kurz in einer Bäckerei und Konditorei gejobbt und ausgeholfen. Hm. Das war für mich ein unglaublich gutes Praktikum. Morgens um 3, ungelogen, auch für einen Jungen und Kleinen, ne, ist das schon echt krass, dastehen und sehen, dass die Brötchen das und das brauchen und dass sie da duftend aus dem Ofen kommen und dann dem Konditormeister in die Töpfe schauen und dann plötzlich mal selber so ein bisschen mit so einem Spezialgerät die Buttercreme um den Kuchen herumschmieren. das hat was, was ganz, ganz frühzeitig in der DNA von Kindern auch abgelegt werden kann. Und offenbar ist das bei mir geblieben.
Vor meinem geistigen Auge sehe ich Sie jetzt mit Schürze in der Küche stehen. Oder backen Sie etwa ohne Schürze?
Ich habe eine Schürze. Manchmal ist die so schwarz wie mein Pullover, den ich gerade trage. Ja. Das da machen auch viele keine. Köche mittlerweile. Ja. Aber ich lege in der Küche ehrlich gesagt jede Eitelkeit ab, weil mich das Ergebnis interessiert. Und so wie ich gekocht habe und irgendwann tatsächlich immer so ein bisschen saurer darüber wurde, wenn mir was nicht gelang, habe ich irgendwann die Technik begonnen zu entwickeln, dass genau in dem Moment, wo es mir misslingt, ich das ganze Gericht nochmal koche. Und das ist wirklich der Moment, wo ich es dann merke, wo ich den Fehler gemacht habe. Und dann muss ich das sofort korrigieren. Ich weiß auch nicht, ob das so im Bereich von Asperger oder sowas liegt, was mir da widerfährt. Ich habe es danach dann nie wieder vergessen und seitdem gelingt mir das.
Das ist Perfektionismus auch ein bisschen, oder?
Ein bisschen schon, ich glaube
auch. Ja, ein bisschen schon. Nein, also wie gesagt, ich sehe Sie jetzt vor meinem geistigen Auge mit Schürze in der Küche stehen. Dann noch ein Titel von Ihrem Weihnachtsalbum. Ja, und die Stimmung ist perfekt. Ich nehme It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, oder?
Das gefällt mir gut. Der ist schön leichtfüßig.
It's beginning to look a lot like Christmas vom neuen Till Brönner Weihnachtsalbum. Till, in den, wo haben Sie das überhaupt her? Aus den USA, ne? Also, weil Sie leben ja immer noch teilweise dort.
Ja, das, auf der einen Seite ja, auf der anderen ist es so, es gibt ja unterschiedliche Arten von Weihnachtsliedern. In Deutschland kennen wir die christlichen relativ gut. Ja. Und in Amerika ist das nicht nur auf Kirche beschränkt und in der Karibik auch nicht. Und in Russland gibt es ja auch Väterchen Frost. It's beginning to look a lot like Christmas ist eher so eine Art Disney-Song vom Broadway. Und die weltlichen jazzigen Songs, die aus Amerika kamen, die auch von Bing Crosby und solchen Leuten gesungen wurden, die haben es mir sehr angetan. Ich bin ja, wie die Leute manchmal auch wissen, schon ein großer Sammler von Weihnachtsplatten.
Ach so, ich wusste das nicht.
Gut, dass wir sprechen.
Sie waren ja, und zwar nicht zu Weihnachten, vor 5 Jahren ungefähr war es ja, doch vor 5 Jahren waren Sie im Weißen Haus.
Das ist richtig.
Obwohl das ja da Weihnachten natürlich auch schön ist, wenn die First Lady da sich da um alles kümmert. zu welchem Anlass waren Sie eigentlich dort?
Es war der International Jazz Day, der jedes Jahr von der UNESCO am 30. April gefeiert wird. Und Obama hat kurz vor Ende seiner Amtszeit entschieden, dass er dieses Datum zum Anlass nimmt, die ganzen Jazzmusiker der USA als erster afroamerikanischer Präsident, der auch dieser Tradition sehr verschrieben ist, der liebt Jazz, ins Weiße Haus zu holen. Und dann kamen noch viele Künstler, die dieser Gattung, sag ich mal, aus dem Rest der Welt mit dazu und ich war der Vertreter aus Deutschland.
Hat der Obama gesagt, Till muss mit oder hat irgendein anderer?
Ich war kurz davor, ihn zu fragen, habe mich aber nicht getraut.
Also, das ist auf alle Fälle sowas wie ein Ritterschlag. Was kann das noch toppen? Beziehungsweise was hat das für Sie danach verändert?
Also allein dieser Abend war schon deswegen beeindruckend, weil ich auf der Bühne stand mit Aretha Franklin und mit Sting und mit Morgan Freeman, der durch den Abend führte und Chick Corea und Herbie Hancock und es war letztlich das Who is Who und ich habe eigentlich mindestens so sehr gestaunt über die Demut, die vor allen Dingen diese amerikanischen Musiker auch hatten. Wayne Shorter, der auch mit von der Partie war, sagte, mein Gott, ich habe die ganze Welt bereist, aber im Weißen Haus war ich noch nie und ich glaube, das war so ein bisschen auch das Ziel von Obama zu sagen, hallo, die einzige wirkliche, ernstzunehmende Kultur Amerikas, die auch in den Lexika steht, nämlich Jazz, die hole ich mir jetzt mal ins Haus. Das hatte in dieser Form noch kein US-Präsident damals gemacht und das war ein ganz guter Move von ihm.
Aber bleibt nicht da sogar Ihnen manchmal die Luft weg?
Natürlich, das ging allen, oder? Beteiligten so. Das ist eine große Feier gewesen von etwas, wo man sagen muss, das passiert nicht jeden Tag und mal unabhängig davon, dass diese Sicherheitsvorkehrungen etwas waren, das ich nie vergessen werde, in einem Satz gesagt, es regnete in Strömen und die Sicherheitsmenschen hatten sich überhaupt nicht in den Kopf gesetzt, uns das zu erleichtern dort, sondern wir mussten unsere Instrumente offen im Kasten bei strömendem Regen hinlegen und warten, bis die Hunde, die Drogen- und Sprengstoffhunde endlich kamen. Das war 2 Stunden später erst der Fall. Meine Trompete schwamm in ihrem Kasten. Also da war man unerbittlich.
Und der Obama ist doch so ein Schulterklopfer. Hat er das bei Ihnen auch gemacht?
Na, Naja, er ist, und das muss man wirklich sagen, er ist wirklich eine Erscheinung. Er kommt, er ist sehr groß, er ist unheimlich gut aussehend, ne? Wesentlich größer als ich. Mhm. Er spielt auch gerne Basketball, hat sehr große Hände und hat einen Blick, unabhängig davon, dass er natürlich ein sehr gut aussehender Mensch ist, der einem das Gefühl vermittelt, auf keinen anderen Menschen als dich hat er sich mehr gefreut. Mhm. Und das mindestens seit einem Monat. Und das können US-Präsidenten, glaube ich, ganz gut.
Aber eine völlig andere Frage. Wenn ich die Gelegenheit habe, so was man so sieht vom Weißen Haus, mir das anzuschauen, dann denke ich mir immer, mein Gott, eigentlich würde ich da mal durchgehen durchs Weiße Haus und da so mal ein bisschen entrümpeln. Das hat so was Old-Fashioned-mäßiges. Habe ich recht?
Ja, ich hatte das Gefühl, so ein bisschen auf einem alten Kreuzfahrtschiff zu sein. Ich kam da rein und so war das auch eingerichtet, so mit Vertäfelungen an den Wand hingen die ganzen Öl...
Ja, und so ein dicker Teppich, oder?
Ja, ja, und an den Wänden hingen die ganzen Ölschinken, wie auch von ehemaligen Präsidenten. Irgendwann stand ich vor Abraham Lincoln und ich wusste nicht, ist es Rita Süßmuth? Entschuldigung, das darf man jetzt auch nicht sagen.
Oder irgendwie war anders. So eine Patina, ne?
Ja. Und Nancy Reagan war auch da. Mensch, die sah auf dem Foto viel besser aus, als ich sie in Erinnerung hatte, auf dem Gemälde. Also es war schon beeindruckend dort. Mhm. Ja.
Ich möchte deswegen gern, wie sagen Sie, Jazzer oder Jazzer?
Das lasse ich völlig offen. Ich finde beides völlig in Ordnung.
Also, ich möchte deswegen gern Jazzer werden, weil wegen der Anzüge, die immer auf der Bühne tragen, das kommt von Ihnen, das fand ich sehr lustig.
Ja, ich erinnere mich sehr gut, wie der äußerliche Impuls, also wie jemand aussah beim Spielen oder welche Klamotten er trug damals und welches Licht da war und ob er eine Zigarette geraucht hat oder nicht. Also der optische Aspekt, der hat bei mir mindestens so eine große Rolle gespielt, wie der, dass die Trompete als Klang mich fasziniert hat bis heute.
So eine Uniform macht einen Mann erst zum Mann, sag ich immer. Oder ein Anzug. Manchmal reicht auch ein Anzug.
Damals war es ganz lustig. Da gab es natürlich Musiker, die hatten alle nur einen Anzug. Und das war ein Anzug einer amerikanischen Marke, der so stabil war, dass man ihn wirklich Tag und Nacht schlafend, stehend, badend, duschend anbehalten konnte und immer perfekt aussah. Das ist heutzutage viel, viel schwieriger, weil Casual, also das, was wir so sozusagen,
so, ne?
Ja, und das sieht auch immer so, ist viel anstrengender. Aber man muss viel häufiger überlegen, was man anzieht. Die hatten einen Anzug und irgendwie haben sie auch tatsächlich zum Schlafen sich eher in ein Kino begeben. Das war in New York so, da hatte man 50 Cent bezahlt. Und warum hatten die amerikanischen Jazzmusiker so viel Ahnung von Filmen? Weil sie zum Schlafen ins Kino gegangen sind, mal zwei Stunden, weil die oft noch nicht mal einen Wohnsitz hatten. Ja.
Zwei Fragen resultieren daraus. Wie viele Anzüge haben Sie und wie oft haben Sie schon im Kino geschlafen?
Im Kino bin ich leider in Deutschland schon ziemlich häufig eingeschlafen. warum? Das möchte ich an dieser Stelle nicht versuchen zu mutmaßen. Ja. Aber Anzüge habe ich eindeutig schon zu viele. Mein Traum ist ehrlich gesagt, mit 5 Anzügen und weißen Hemden mein ganzes Leben zu bestreiten. Ich glaube, das ist möglich. Die Schränkung auf das Wesentlichste ist so ein bisschen das, was ich immer noch versuche, auf dem Instrument auch anzustreben. Aber vielleicht gelingt mir das irgendwann.
Sie sind trotzdem nie zum Schlipsträger geworden. Also alles, was ich so sehe, Wenn die Not wahrscheinlich groß ist, dann ja, aber normalerweise tragen Sie gerne Hemd offen.
Das ist richtig. Das liegt daran, dass ich einfach ein bisschen Luft zum Atmen brauche. Ich bin trotzdem tatsächlich ein notorischer Sammler von Schlipsen. Ich habe zu Hause mindestens 1000 Schlipse.
Für die Galerie.
Weiß der Geier warum.
Auf den Weihnachtskonzerten von Musikschulen, da sieht man auch immer diese kleinen Trompeter mit der Fliege und dieser Mini-Trompete in der Hand. Und alle Mütter schmelzen hinweg.
Ja,
aber Ihnen genauso, stimmt's?
Ist natürlich auch ein schöner Anblick, ne, wenn der Nachwuchs sich bedient. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich treffe immer wieder natürlich auch bei Besuchen an Schulen auf Orchester beziehungsweise Big Bands, wo wirklich Jugendliche und Kinder das Big Band-Repertoire der 30er und 40er spielen. Weder in den Medien, im Radio noch im Fernsehen wird das eigentlich noch gespielt. Und wenn man an Schulen geht, dann haben Kinder tatsächlich Kontakt mit dieser Art von Musik und das ist toll.
Ja, aber trotzdem nochmal dieses Bild. Können Sie das verstehen, wenn man da so denkt, egal was er bläst gerade, die treffen ja nicht immer den Ton in der Musikschule.
Ja, ist schon
aber
süß.
Aber wenn sie dann so dastehen oder wissen sie, da denkt man sich, ach, das ist meiner.
Ich glaub und fühlte mich, glaube ich, als ich klein war, auch so. Wahrscheinlich habe ich genauso süß ausgesehen. Mal gucken.
Ja. Also ich glaube, ich könnte mich mit Ihrer Mutter gut unterhalten.
Schön.
Till, Lehrers Kind und Pfarrers Vieh. Wissen Sie, wie es weitergeht?
Ich fürchte, nein.
Gedeihen selten oder nie?
Ah, stimmt, ja.
Und Sie haben gleich zwei Lehrer zu Hause als Eltern. Sie haben Glück gehabt. Selbst,
ja, ich habe Glück gehabt. Muss ich dazu sagen, mein Vater hatte immer so ein bisschen die Tendenz, wie so ein Lehrer tatsächlich auf fast alles eine Antwort zu wissen. Aber er hat das so liebevoll getan, dass ich ihm das bis heute gar nicht übel nehmen kann. Ich komme faktisch tatsächlich aus einem Akademiker-Haushalt, weil auch meine Großeltern sowohl mütterlicher als väterlicherseits in der Kirchenmusik und in der Schule immer tätig waren. Wahrscheinlich klinge ich deswegen auch manchmal so ein bisschen übertrieben.
Ihre Eltern waren Lehrer, aber Ihre Großmutter war Metzgerin.
Unter anderem,
aber die in der Kirche gesungen hat. So schließt sich der Kreis wieder. Ich wollte Sie nämlich fragen, wo die Gene dann herkommen. Aber sie hat sich ja im Kirchenchor engagiert.
Es waren immer meine Großväter, die mit der Kirche oder mit der Schule zu tun hatten. Ach so. Beide waren Schullehrer, Chorleiter, Organisten. Und ich glaube, von dort kommt der musikalische Teil. Meine Großmutter, die aber ein Musikgeschäft später, also ein Musikalienhandel, wo man noch alles kaufen konnte, von der Platte zum Instrument, zur Orgel. Das war die von meiner Mama, die Mutter. Und die hatte auch eine Metzgerei. Meine Oma war wirklich buchstäblich Hans Dampf in allen Gassen. Als meine Oma vom Krieg erzählt hat, das war sehr, sehr beeindruckend, weil man merkte, wie man sich damals wirklich irgendwie mit absurden Situationen arrangieren musste und wirklich alle seine Talente einsetzen musste. Als Frau erst recht, und ich habe großen Respekt vor meiner Großmutter, aber die hatte eben dieses Musikgeschäft, und es war für mich das Eldorado, dort rumzuspringen und an Orgeln und Trommeln zu sitzen.
So langsam beantworten Sie meine Fragen schon, bevor ich sie überhaupt gestellt habe. Denn ich wollte eigentlich wissen, warum Sie als Kind schon Jazz gemocht haben. Da muss man ja den Kindern so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Aber Sie waren im Laden, oder?
Der Grund, warum ich Jazz gut fand, war ehrlich gesagt mein Vater, der immer morgens am Sonntag beim Familienfrühstück eine Jazz-Sendung hörte, die es damals im Radio gab. Ich komme aus der Gegend von Bonn, bin dort zur Schule gegangen, und da habe ich den Klang von Jazz das erste Mal so richtig wahrgenommen. Und als ich dann das Altsaxophon von Charlie Parker das erste Mal hörte, da wusste ich...
Im Laden oder im Radio?
Im Radio, glaube ich. Okay. Da wusste ich, irgendetwas ist ab jetzt anders. Das war so ein bisschen, als ob meine Welt von schwarz-weiß zu bunt überschwenkte und ich auf einmal sozusagen sah, wo ich hingehörte. Und ich hatte damals schon klassische Trompete begonnen und hatte das Gefühl, naja, das könnte vielleicht spannend werden, später mal im Orchester klassische Musik spielen. Aber in dem Augenblick wusste ich, dass mich der Jazz nie wieder loslassen würde.
Also Lego war nicht Ihr Ding?
Eine Zeit lang schon, aber da kam schnell die Musik.
Und Sie sollen auch ein Fan von Manfred Krug gewesen sein.
Ja, ich war immer ein Fan von Manfred Krug und hatte dann glücklicherweise auch die Ehre, mit ihm ein ganzes Album aufzunehmen. Irgendwann rief er an und seine Plattenfirma: Könntest du dir nicht vorstellen, mit Manfred Krug ein Album zu machen? Und dann haben wir anderthalb sehr, sehr interessante und spannende Jahre verbracht, und er hat mir einige spannende Geschichten erzählen können, wie man sich vorstellen kann.
Ich bin jetzt nicht der Riesenauskenner, aber als ich Manfred Krug das erste Mal habe singen hören, habe ich immer so, ich wollte es gar nicht laut aussprechen, so zu mir gesagt, eigentlich kann er gar nicht richtig singen. Aber das war wahrscheinlich das Ding.
Ich glaube, dass es immer wieder ganz gute Beispiele dafür gab, dass jemand, der trotzdem sehr bekannt geworden ist auf dem Sektor, gar nicht so gut singen konnte. Ich glaube, Hildegard Knef, deren letztes Album ich auch mitproduzieren durfte, war auch so ein Fall. Da sagte Ella Fitzgerald mal irgendwann, Hildegard Knef, die beste Jazzsängerin ohne Stimme. Also es ist kein Hindernis, um erfolgreich zu werden.
Und das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Das ist doch mindestens 20 Jahre.
1999 habe ich das Album mit Hildegard Knef machen dürfen. Ja. Manfred Krug kam ein bisschen später.
Das war Ihnen ja damals schon klar, was Ihnen da widerfährt, oder? Sie und Hilde.
Ja, Hildegard Knef ist für mich so was Ähnliches und für viele Menschen in Deutschland, glaube ich, so wie der Eiffelturm oder das Brandenburger Tor. Ne? Ja, also wenn man das so hört, das hat viel, viel mehr eigentlich als nur, da war so ein Mensch. Ich glaube, Hildegard Knef fehlt wirklich in Deutschland. Man hat das Gefühl, dass jemand, der so ein Weltbürger, so eine Weltbürgerin wie sie war, eigentlich ab und zu immer noch mal mit Kommentaren, die sie ja wirklich auch berühmt gemacht haben. Sie hat mehrere Bücher geschrieben über das Leben und über Deutschland dazu, dass solche Kommentatoren der Gesellschaft eigentlich fehlen. Und mir ganz persönlich fehlt sie, weil sie mit mir ein sehr, sehr wunderbares Verhältnis pflegte und mich immer mal wieder zur Seite nahm und fragte so mal, wie geht's dir denn eigentlich? Und mich auch beriet auf eine Art und Weise. Also ich denke oft darüber nach, was sie jetzt denken würde.
Haben Sie sich auch mal getraut, ihr zu widersprechen?
Natürlich, im Studio. Das war eine ganz lustige Situation. Da dachte ich, sie wäre mal in einem Film mit Rudolf Prack aufgetreten. Da hat sie mir so heftig widersprochen, dass ich nie wieder gewagt habe, irgendwas zu sagen. Natürlich hatte sie recht.
Ja. Also Manfred Krug, Hildegard Knef, aber los ging's ja mit Stefan Raab. Sie waren ja zu meinem großen Bedauern zusammen auf einem katholischen Gymnasium, nur Jungs.
Ja, zu meinem großen Bedauern auch, ja.
Jetzt kann man es ja sagen, ne? Das ist eine harte Kindheit gewesen, ne?
Ne, es gab ja damals, muss man sagen, unheimlich häufig noch diese Trennung. Also Koedukation. Ja. Ja, nee, ich kannte auch noch andere relativ konservative Teile in Deutschland, wo es das noch gab. Und das war beides ein Internat und eine externe Einrichtung. Und Stefan Raab war im internen Teil und ich durfte immer nach Hause fahren noch. Wenngleich ich immer mal zwischendurch das Gefühl hatte, dass so ein Internat auch nicht schlecht gewesen wäre, weil natürlich die Konzentration auf das, was dort passiert, irgendwie schon spannend ist und dass das Loslassen und das Freischwimmen von zu Hause bei der Gelegenheit auch trainiert wird. Ist nicht immer schlecht.
Und je heftiger die Verbote, desto mehr geht's ab hinter den Kulissen. Sind wir uns einig?
Das habe ich auch schon gehört. Ja, 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 ja.
Also Sie waren ein Heimschläfer sozusagen.
Ganz genau.
Heimschläfer, ja. Stefan Raab war 4 Jahre oder ist 4 Jahre älter als Sie. Und in der Schule war es ja früher so, dass die Älteren die Jüngeren ja eigentlich überhaupt nicht estimiert haben. Alles, was jünger war, war ja gar nicht da. Aber bei Ihnen hat ja der Raab eine Ausnahme gemacht, weil Sie wahrscheinlich einfach so begabt waren. Und er hat gesehen, der kann was und der darf dann mitspielen in der Band, oder?
Ja, das klingt lustig, aber es war so ein bisschen gegenseitig so. Weil Raab war so der eigentlich so auf dem Soul und ich sag mal fast schon Hobby-Sektor damals noch tätig war. Ich wollte schon von vornherein Berufsmusiker werden und hab's mit dem Jazz total ernst genommen. Und dann haben wir beide uns quasi in der Mitte getroffen und seine Idee war damals, dass die Kirchenmusik in einer sakralen Popband, die es an dieser Schule gab, ein bisschen lustiger, aufgepeppter klingen könnte. Und dann hat er am Schlagzeug gesessen und ich damals noch am Keyboard. Und daraus ist dann tatsächlich eine Formation entstanden, die Raab und ich in Köln damals kreiert haben. Das hieß Sheng and the Gang, dieses Ensemble. Und das war Dancefloor mit kölschen Texten. Und da haben wir Stunden, Tage, Wochen und Monate im Keller bei ihm in der Metzgerei in Köln verbracht und haben wirklich lustig an Musik geschraubt.
Haben Sie auch mal auf der Straße gestanden und für Geld geblasen?
Oh ja. Ich kann das übrigens auch jedem angehenden Musiker total empfehlen. Das ist eine Erfahrung, bei der man sehr, sehr viel lernt, sowohl über sich als auch über die Leistungsfähigkeit, wie es ist, bei Kälte zu spielen. Aber vor allem auch, was Menschen unterwegs so an Aufnahmefähigkeit haben. Und ehrlich gesagt, da kann man eine ganze Menge Geld verdienen. Also ich habe mir mein Taschengeld dort ganz schön aufbessern können.
Wie alt waren Sie da?
So 13, 14, erinnere ich mich noch.
Till, weil Sie ein Ausnahmetalent waren, sind Sie im Bundesjugend-Jazz-Orchester gelandet. Ja, nicht mehr am Keyboard, sondern dann schon mit Trompeter und zwar bei Peter Herbolzheim, ein bekannter Bandleader war das und Jazz-Posaunist, erster Auftritt damals für Helmut Kohl. Hat Sie das irgendwie beeindruckt oder ging das an Ihnen vorbei? Weil in dem Alter ist das ja meistens nicht ganz so ausgeprägt, die Ehrfurcht.
Doch, die Ehrfurcht kannte ich, weil ich damals ein Fernsehkind war. Ich habe in den 70ern und 80ern sehr viel noch samstags abends mit meiner Großmutter auch Fernsehshows geschaut. Und da saß immer links und rechts der Showtreppe das berühmte Orchester oder die Big Band. Und eine dieser Big Bands saß bei Bios Bahnhof, bei Alfred Biolek. Und das war die Peter Herbolzheimer Rhythm Combination and Brass. Und Peter Herbolzheimer war mit seiner Band schon seit den späten 60er Jahren so erfolgreich und intensiv unterwegs, dass die großen Weltstars, wenn sie nach Deutschland kamen und live auftreten sollten, quasi darauf bestanden, mit Peter Herbolzheimer im Westen der Republik aufzutreten. Mhm. Und somit war Sammy Davis und Chaka Khan und Elton John tatsächlich immer mit Peter Herbolzheimer dann unterwegs. Und Alfred Biolek hat das sehr gefordert aus. War ja auch eine dieser Shows, in der eigentlich alles möglich war damals, muss man sagen. Und ich habe Dizzy Gillespie, mein großes Trompetenidol, tatsächlich zum ersten Mal bei Alfred Biolek gesehen. Und dann wusste ich, irgendwann will ich mal mit Peter Herbolzheimer zu tun haben. Und jetzt kommen wir zum Bundesjazzorchester. Als das dann 1988 gegründet wurde und es hieß, Herbolzheimer leitet das, da war mein größter Traum, dort vorspielen zu dürfen.
Ich will dabei sein. Und haben Sie jetzt dem Kohl den Marsch geblasen oder was haben Sie gemacht?
Das hat Peter Herbolzheimer schon selber erledigt, weil er wirklich unglaublich talentiert war, Menschen das Gefühl zu geben, du bist zwar mein bester Freund, aber ich merke trotzdem, was dir alles misslingt. Mhm. Und ein ganz kritischer Geist, aber Kohl hat das damals verstanden und hat letztlich die Gründung des Bundesjazzorchesters auch ganz nachhaltig mit beeinflusst.
Dann waren Sie erster Trompeter in der Rias Big Band?
Nee, ich war dritter Trompeter, dritter. Aber der hatte immer die Solos und diese Stelle wurde frei. Und als ich zufällig hier im Theater des Westens in Berlin mit Herbolzheimer auch spielte, mit Katharina Valente damals noch, da hörte ich, dass hier in Berlin beim Rias, den es heute nicht mehr gibt, in dieser Form eine Stelle frei wurde. Und dann bin ich da noch mal ganz unkompliziert auf die telefonische Liste gesetzt worden, weil ich angerufen habe und hätte die Sekretärin damals nicht gesagt, ach, kommen Sie doch vorbei, das kriegen wir auch so hin, dann wäre ich in Berlin wahrscheinlich nie gelandet. Und das war eine ganz wichtige Zeit für mich.
Apropos Katharina Valente, Sie haben so ein Faible für ältere Frauen, oder?
Am Anfang war das wahrscheinlich so. Vielleicht hatten die auch eins für mich. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich so ein bisschen zu deren Schützling wurde. Und letztlich hat mich aber diese Zeit fasziniert. Und die konnten natürlich auch noch sehr, sehr viel erzählen. Ne? Also Katharina Valente zu befragen, wie war das denn eigentlich, als du mit Dean Martin in den USA fünf, sechs Mal in der Show aufgetreten bist? Und warum habt ihr denn damals im Fernsehen live alles und ohne doppelten Boden performt? Und da war die Antwort, weil wir einfach 3 Wochen geprobt haben, irgendwie 14 Stunden, 18, 20 Stunden pro Tag, bis Blut kam. Und das ist eine spannende Beobachtung und das wusste ich nicht.
Mich würde ja echt mal interessieren, was sie zu ihrem Weihnachtsalbum sagen würde, aber das können wir jetzt nur spekulieren.
Na, wir können sie anrufen.
Auf alle Fälle senkt es den Blutdruck.
Das ist fast mein Ziel gewesen. Ja.
Damit kommt man auf alle Fälle wieder runter und ich würde jetzt gerne Jingle Bells spielen.
Schön.
Ja?
Gerne.
Und zwar in der Till Brönner Version.
Gut.
Vom neuen Till Brönner Weihnachtsalbum.
Wer es erkennt, hat verloren.
Jazz ist ja nun mal kein Mainstream, da sind wir uns einig. Nur eine doch Minderheit hört Jazz bewusst und, denke ich mal, ausgiebig und leidenschaftlich. Dabei gibt es ja viele Arten von Jazz. Wo fängt's an, wo hört's auf?
Ja, absolut richtig gesagt. Es gibt so viele Arten von Jazz. Fast alle 5 Jahre entwickelt sich, vielleicht 10 Jahre entwickelt sich eine neue Form des Jazz. Und die gibt es seit weit über 100 Jahren, diese Musik. Und sie hat sich eigentlich immer weiterentwickelt. Und bis heute ist sie für mich eigentlich die spannendste Musik der Gegenwart, weil sie die Gegenwart auch immer widerspiegeln muss. Trotzdem hat es natürlich nach der Zeit der großen Ballrooms und nach Frank Sinatra, der ja fast am längsten tätig war und den nicht eindeutig zum Bereich Jazz dazu zählen würde, auch immer Kunstformen gegeben, die sich daraus entwickelt haben, die dann weniger Menschen erreicht haben. Aber Jazz ist immer noch so energiegeladen wie je zuvor und ich könnte mir eine Welt ohne diese wahnsinnig improvisierte und unvorhersehbare Musik gar nicht vorstellen.
Hat immer so was Erotisches, finde ich.
Auch das, ja.
So was Sinnliches. Aber auch etwas Verruchtes.
Jazz kommt aus den Clubs.
Auch
aus ein bisschen, ich sag mal, der Welt, die wir der Prohibition, der Halbwelt und sagen wir mal sicherlich auch den Gangstern immer so zuschreiben, die Welt des Films ist voll von Jazz. Jazz ist immer eine wahnsinnig gute Filmmusik gewesen. Sie ist aber auch eine gute Musik für Kinder gewesen, weil in den ganzen Walt Disney Filmen zum Beispiel sind Komponisten und Arrangeure angestellt gewesen, die alle aus dieser Welt kamen. Das Dschungelbuch ist eine einzige große Jazz-Oper, wenn man so möchte. Louis Prima hat damals gesungen und Trompete gespielt, den King Louis verkörpert, gibt es wunderbare Videos bei YouTube. Also das ist tatsächlich Musik, die doch für jedermann sein kann. Und Kinder, hat man mal festgestellt, reagieren auf Jazz sehr, sehr positiv und verstehen diese Musik, weil sie den Humor darin erkennen.
Sie haben jetzt gut übergeleitet, aber ich komme noch mal zurück auf dieses Sinnliche, auf dieses Erotische, auf die Leidenschaft, auf den Luxus, auf dieses Verruchte auch. Können Sie da mithalten?
Ob ich damit mithalten kann? Ich bin ja quasi auch ein bisschen Diener dieser Musik. Wenn irgendjemand mal eine Platte, die ich gemacht habe, als einigermaßen sexy empfindet, ist das vielleicht schön, ob das jetzt mein Ziel war. Ich glaube, ich wollte einfach nur ich sein und versuchen, mich immer noch weiter zu finden. Weil so ganz hört man damit nie auf. Ich glaube zwar ganz gut zu wissen, wo oben und unten ist bei mir mittlerweile musikalisch, aber ich glaube, wenn man glaubt, es verstanden zu haben oder gecheckt zu haben, dann ist man eigentlich kein richtiger Künstler mehr.
Meine erste Begegnung mit Jazz war, glaube ich, Barbara Streisand. Aber vielleicht kann man das auch nur sagen, wenn man keine Ahnung davon hat.
Nein, das würde ich gar nicht sagen, weil Barbara Streisand selber ein ganz großer Jazzfan ist und mit sehr vielen Jazzmusikern und Arrangeuren zusammengearbeitet hat. Die besten Jazzmusiker der Welt spielen auf ihrem Album. Sie ist bis heute natürlich als Broadway-Künstlerin im klassischen Sinn eine Künstlerin, die auch die Komponisten aus dieser Zeit und vor allen Dingen die großen amerikanischen Jazz-Standards immer noch singt und dazu wie keine zweite.
So ein bisschen ist da immer dabei.
Ne? Auf jeden Fall.
Ich war ja mal in einem Jazzclub in New Orleans. Das war Anfang der 90er Jahre und ich erinnere mich, da ging irgendwie alles. Es war mittags um zwei und erstens war es wie im Film, so verraucht und
ne, so. Wie man es eigentlich kennt, ja.
Die meisten waren high, also nicht nur vor, sondern auch auf der Bühne.
Ja, ich meine, das ist etwas, das, glaube ich, zu dieser Musik damals dazugehörte. Ich habe mich mit vielen Jazzmusikern, die damit Erfahrungen gemacht haben, unterhalten. Und natürlich sehen die meisten das heute ganz anders. Also auch Keith Richards trinkt heute, glaube ich, eher Orangensaft. Und das Image des Rock'n'Rollers, der natürlich auch schon morgens mit einer großen Flasche Whisky den Tag beginnt, ist natürlich immer noch eins, das sich hartnäckig hält. Das ist ganz klar. Spannend ist trotzdem, dass viele dieser Musiker rückwirkend sagen, dass es ihrer Musik und dem Gefühl, mit dem man diese Musik spielt und der, ich sag mal, Möglichkeit, Dinge zu tun oder sie für möglich zu halten, dass das schon wichtig gewesen schien damals. Natürlich würden die das alle nicht mehr machen heute, aber die meisten von denen sagen, wir waren der Musik etwas näher und vielleicht sind wir deswegen im Rückgang auch in den Genuss von vielen Alben gekommen, die es heute so nicht gäbe.
Richtig, für mich war das damals auch noch zu früh, ich bin ja ganz schnell wieder raus, aber hatten Sie nicht auch mal so eine Phase?
Ich hatte so eine Phase noch nie, bin allerdings bis heute immer so der Meinung, dass man nicht jeden Fehler selber machen muss, man kann sich auch bei anderen mal angucken, wozu es geführt hat ja. Oder dass man vielleicht links statt rechts hätte abbiegen müssen oder so.
Jazzmusiker ist kein Beruf, den man einschlagen sollte, wenn man an Geld Interesse hat. Haben Sie mal gesagt.
Ja, das stimmt.
Und deshalb ist es ja auch nachvollziehbar, dass berühmte Jazzmusiker den ein oder anderen Umweg nehmen mussten, um auf den goldenen Zweig zu kommen. Ich habe Ihnen genau diese Frage schon einmal gestellt, und zwar vor 10 Jahren. Da konnten Sie mir, wie Sie damals selber gesagt haben, keine plausible Antwort drauf geben. Und ich versuche es nämlich jetzt deshalb nochmal. Paul Kuhn, bekannter Jazzmusiker, hat gesungen, es gibt kein Bier auf Hawaii.
Es gibt kein Bier auf Hawaii, es gibt kein Bier.
Bill Ramsey, erfolgreicher Jazzmusiker, hat gesungen unter anderem die Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe.
Richtig.
Kennt ihr die Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe von der ganz Marokko sprich?
Dann haben wir noch Helge Schneider. Ebenfalls leidenschaftlicher Jazzmusiker hat Katzeklo gesungen.
Und alle jetzt singen Katzenklo, Katzenklo, Peter auch. Ja, das macht die Katze froh.
Riesenhit, das heißt, alle mussten einen Schlager singen, um bekannt zu werden. Wie haben Sie es geschafft, dass Ihnen das erspart geblieben ist?
Das kann ich nicht genau sagen, aber die Frage ist ja vielleicht, was wäre, wenn ich das nochmal täte oder was wäre, wenn ich ihn gehabt hätte? Wäre ich dann noch bekannter geworden oder wäre ich dann nicht das geworden, was ich heute sein darf? Das sind Fragen, die sind natürlich spannend und gleichzeitig darf man sich selber nicht so lange damit auseinandersetzen. Was ich aber glaube, und das habe ich vielleicht damals nicht gesagt, dass die Glaubwürdigkeit von Paul Kuhn zu keinem Zeitpunkt in Frage stand, obwohl man ihm rückwirkend gerne mal aus Puristensicht bescheinigen wollte, dass er sich damit verkauft hat. Aber das hat er natürlich nicht gemacht, sondern Paul Kuhn hatte die Fähigkeit, beides auf unheimlich authentische Art und Weise zu verkörpern. Ja. Und er hat ja vor allen Dingen, es gibt kein Bier auf Hawaii, auch geschrieben. Ja. Und das war die Zeit nach dem Krieg. Und übrigens war er gar kein Biertrinker, sondern stand, glaube ich, auf Wein.
Aber Sie haben doch auch mal gesungen oder Sie singen doch immer mal wieder. Hatten Sie nicht auch mal so einen Geistesblitz zu sagen, Mensch, wäre doch ganz schön?
Ja, aber über Geistesblitze in dem Sinne zu sprechen, die man dann vielleicht nicht öffentlich gemacht hat, das ist ja auch ein bisschen blöd. Ne? Also ich glaube, ja. Wenn man rückwirkend auf den Erfolg blickt, das macht am meisten Spaß.
ja, Sie haben ja einen anderen Ausweg gefunden. Also ist das jetzt ein zweites Standbein, die Fotografie mittlerweile, oder kann man das so sagen?
Ja,
kann man also damit Geld verdienen?
Die Fotografie ist etwas, das in meinem Leben erstmal so über so einen Seiteneingang Eintritt fand. Und mittlerweile kann ich das gar nicht mehr trennen. Ich glaube, das ist mindestens 50% dessen, was ich mache mittlerweile. Mhm. Natürlich, wenn man groß berühmt und beschäftigt ist, kann man auch damit Geld verdienen. Aber ich sehe das ehrlich als eine weitere Lebensäußerung. Und natürlich verdiene ich damit auch Geld. Manchmal verdiene ich damit Geld, manchmal mit der Trompete. Es ergänzt sich immer ganz gut. Man kann ja auch schlecht beides zusammen machen.
Sind Sie eigentlich immer noch in Dresden an der Hochschule, Professor?
Ich bin noch an der Hochschule in Dresden. Ich bin jetzt auch wieder an der Hochschule in Dresden.
Ja.
Ich habe mal eine Pause gemacht. Vielleicht mache ich irgendwann wieder eine. Die Tatsache, dass wir zurzeit ja relativ viel Zeit auch verbringen können am Instrument und nicht auf der Bühne, hat mich tatsächlich dem Lehrberuf wieder ein bisschen näher gebracht. Also so ganz will es mich nicht loslassen.
Wie üben Sie eigentlich zu Hause? Wirklich mit voller Lautstärke oder auch mit dem Dämpfer?
Ich übe beides. Das Gute ist, es gibt mittlerweile für die Trompete Dämpfer aus Materialien und in einer Bauart, die das Instrument nicht so laut klingen lassen, wie es sein kann natürlich. Beides muss man aber üben. Also man kann nicht nur mit dem Dämpfer üben und dann geht man auf die Bühne, nimmt ihn raus und der Putz fällt von den Wänden oder so, sondern das geht nur, wenn man es beides übt. Aber ich kann dadurch fit bleiben und das ist die Übung.
Fit in welchem Sinne?
Man muss dieses Instrument wie ein Tennisspieler auf dem Platz sein Training absolvieren, muss jeden Tag spielen, um fit genug zu sein. Ein 2-Stunden-Konzert, in dem man sich ein Stück Blech quasi konstant ins Gesicht drückt, durchzustehen. Das ist wirklich wichtig, zumal am Ende natürlich das große Finale, genau wie beim Tennis, eigentlich noch kommen soll. Also wenn einem auf der halben Strecke die Puste ausgeht oder die Muskeln nicht mitmachen, dann macht es keinen Spaß.
Wir fassen zusammen. Sie sind Hochschulprofessor, Sie arbeiten seit 10 Jahren als Fotograf, so, also neben der Jazztrompete. Dann habe ich mitbekommen, dass Sie auch, Sie können sich selbst versorgen, also Backen haben wir schon besprochen, kochen geht auch. Sie haben bei Alfred Biolek ein Jazzmusiker-Frühstück mit Knoblauch, Tomaten, mit Kräuter, Speck, Quark und Ofenkartoffeln gekocht. Das war der Anfang vor 20 Jahren. Hat sich das weiterentwickelt oder ist es dabei geblieben?
Das hat sich durchaus weiterentwickelt, wenngleich ich sagen muss, dass ich wirklich nach wie vor ein totaler Fan von Rohstoffen bin. Also 5-Sterne-Küche hat mich nie interessiert. Ich kenne Hobbyköche oder Amateur, die natürlich großen Spaß daran haben, aber mich hat immer noch am meisten interessiert, mit welchen hochwertigen Zutaten ich eigentlich so ein glücklich Essen herstellen kann. Also wo man das Gefühl hat, hat jetzt gar nicht lange gedauert, ist aber nährstoffreich, schmeckt wahnsinnig gut und intensiv und manchmal kann das auch ein selbstgebackenes Brot mit ein bisschen Butter vom Land und einem frisch gebrühten Cappuccino sein. Ja? Und ich
backen
bin
Sie
im
das
siebten
das
Himmel. Ja.
Brot etwa auch
das backe ich auch selber.
Nein,
ja. Aber das hat in der Pandemie so mancher geübt und gelernt und ich kann das wirklich empfehlen. Das ist ein tolles Gefühl, das ist so archaisch und ganz, ganz ja, grundsätzlich.
Was gibt es noch so für versteckte Hobbys, von denen wir noch nichts wissen?
Ich finde, das sind schon relativ viele natürlich. Ne? Mittlerweile, ich gucke gerne Filme. Ich schreibe auch Filmmusik natürlich, obwohl das mit der Musik, die ich ja hauptberuflich mache, auch sehr viel zu tun hat. Ich gehe mittlerweile gerne spazieren atme gerne Luft. Ich mache mir aber auch Gedanken um andere Sachen. Und letztlich ist es so, dass ich unserer Welt noch eine Weile inhaltlich erhalten bleiben möchte. Also mich auszuprobieren weiterhin, das halte ich, glaube ich, für mich persönlich ganz, ganz wichtig.
Welche Musik hören Sie eigentlich in der Küche?
In der Küche höre ich manchmal oder sehr, sehr häufig Frank Sinatra. Das ist wirklich sowieso einer, den ich auch in meiner Radioshow, die ich habe, tatsächlich als Dauerschleife immer mit dabei habe. Sinatra kann man wirklich immer hören.
Sie haben eine Radioshow?
Ich habe bei Klassikradio die Till Brönner Show. Die läuft immer freitags und samstags. Die können ja schneiden von 19 bis 21 Uhr.
Nein, das freut mich ja für Sie.
Und das ist im ganzen deutschsprachigen Raum zu hören. Da darf ich etwas machen, was ganz selten geworden ist. Ich darf einfach meinen Plattenschrank spielen, den ich zu Hause habe und darf dazu das erzählen, was ich weiß oder was ich erfahren durfte oder manchmal auch meine eigene Musik. Also das ist ein ganz großes Privileg.
Ja, und reden können Sie auch. Das kann ich Ihnen ja auch mal so bescheinigen.
Dankeschön.
Nein, apropos, wir waren in der Küche. Sie hören Frank Sinatra in der Küche, haben Sie gerade gesagt. Können Sie sich noch an ihr erstes Stück auf der kleinen Trompete erinnern. War das zufällig auch ein Weihnachtslied?
Das war, glaube ich, kein Weihnachtslied. Ich kann mich noch an mein erstes Solo erinnern, was ich mit der Schulbig Band damals gespielt habe. Dadurch, weil es eine Aufnahme gab, bin ich immer wieder mal konfrontiert worden mit meinen Anfängen und die waren gar nicht mal so gut. Also es tut manchmal ganz gut und ist sehr heilsam, wenn man mal kurz hört, wie schlecht man am Anfang eigentlich war.
Was war das für ein Titel?
Das war ein Blues-Titel, auf den ich jetzt gerade nicht mehr komme. Ich glaube, es war Mr. Anthony's Boogie, so ähnlich hieß das.
Vergisst man ja. Dann auch. Hat ja auch nicht geklappt. Dafür spielen wir jetzt von ihrem neuen Album in Perfektion, in der Till Brönner Jazz-Version, Stille Nacht.
Darüber freue ich mich sehr.
Till, sind gute Trompeten eigentlich genauso teuer wie gute Geigen?
Nein, das kann man eindeutig so sagen. Gute Trompeten, Profi-Trompeten, die kriegt man zwischen 2.000 und 5.000 Euro. Mhm. Da ist schon eine große, große Spanne und auch schon viel zu entdecken. Es gibt auch Trompeten, die kosten 30.000 Euro. Die kommen meistens von einem ganz bestimmten Hersteller aus Amerika. Genau, die fahren dich auch zum Gig. Oder singen dich noch in Schlaf abends und putzen dir morgens die Zähne. Aber ich bin teilweise wirklich erleichtert, dass wir uns die Beschaffenheit, auch weil wir Blechinstrumente haben, die dürfen auch nass werden, also die sind ja mal fürs Militär und fürs Draußenmarschieren entwickelt worden, dass wir uns da nicht so viele Sorgen machen müssen drum. Geiger haben es da schon schwieriger, also wenn ich David Garrett sehe und der gibt seine Geige nicht aus der Hand, weil die kostet einfach mal kurz fast 1 Million oder mehr, da möchte ich nicht mit tauschen.
Aber die 30.000 Euro Trompete können Sie dann mit ins Weiße Haus nehmen. Die nimmt dann keinen Schaden, oder was?
Die nimmt keinen Schaden, aber die musste da auch liegen, ehrlich gesagt, im Regen. Ja.
Was steht als nächstes auf Ihrer persönlichen To-Do-Liste?
Mal wieder ausgedehnt ein Familienfrühstück zu haben, denn das ist mir in der letzten Zeit nicht so vergönnt gewesen, weil ich tatsächlich gerade an so vielen Projekten sitze.
Was denn zum Beispiel?
Ich arbeite gerade an einer Ballettmusik, das habe ich noch nie gemacht. Ich hatte ja schon mal angedeutet, dass ich mich immer wieder selbst herausfordere. Eine Ballettmusik für ein berühmtes europäisches Ballett. Ich hoffe, dass das in 2023 das Licht der Welt erblickt. Und ansonsten bauen wir gerade um zu Hause und mit Handwerkern in Zeiten wie diesen zu tun zu haben, das ist ganz schön abenteuerlich, das besprechen wir mal an anderer Stelle. Insofern, ich hoffe, dass bald wieder Ruhe einkehrt, weil so ein Chaos zu Hause herrscht.
Kommen die denn überhaupt noch?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Handwerker glauben gerade so etwas Ähnliches wie der Kaiser von China zu sein, weil einfach so große Engpässe bestehen. Aber der Handwerksberuf ist offenbar etwas, das wir vergessen haben, in den letzten Jahren so zu promoten und so attraktiv zu machen, denn es gibt keine mehr und das nutzen Handwerker manchmal auf schändliche Art und Weise aus.
Till, wann ist für Sie das beste Alter?
Oh, das kann ich noch nicht sagen. Ich glaube, das dauert noch einen Moment. Ich fühle mich allerdings mit meinen 50, die ich gerade erreicht habe, ziemlich wohl. Mhm. Ich fühle mich ehrlich gesagt wohler als mit 30, wo ich zwar das Gefühl hatte, die Welt noch erobern zu können, aber noch viel grüner hinter den Ohren war, als ich es damals dachte. Und also 30 möchte ich nicht mehr sein. 40 fand ich lustig, aber 50 finde ich jetzt irgendwie ziemlich cool.
Fühlen Sie sich wie 50 oder wie ein halbes Jahrhundert?
Eher wie 50, weil es einfach nicht so alt klingt, ja. Aber nicht wenige meiner Altersgenossen sagen mir, dass die Zeit zwischen 50 und 60 tatsächlich auch ziemlich cool sein soll, weil die Inhalte plötzlich automatisch zu einem kommen. Und Jim Rakete sagte mir mal, der Fotograf, man ist nicht mehr so schnell wie die Jungen, aber man kennt die Abkürzungen. Mal gucken, wann ich das auch denke und sehe.
Das klaue ich mir. Wie war das nochmal?
Man ist nicht mehr so schnell wie die Jungen, aber dafür kennt man die Abkürzungen.
Sehr gut. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ja. Till, kurze Fragen, kurze Antworten. Beziehungsstatus?
Glücklich.
Kinder?
2.
Das Gute an Ihnen ist?
Dass ich, glaube ich, sehr geduldig sein kann, bis es dann nicht mehr so ist.
Was ist nicht so prickelnd?
Meine Ungeduld.
Ihr coolstes Hotelzimmererlebnis?
Was ich mal ganz cool fand, ist, ein Hotel hatte die Idee, abends, wenn das Bett aufgeschlagen wird, solche Hotels gibt es tatsächlich noch, ein halbes Glas Portwein neben das Bett zu stellen. Und das fand ich unglaublich cool, weil abends so ein kleines Schlummertrünkchen und dann auch noch Portwein, das habe ich von keinem Hotel der Welt erlebt. Ich fand das ziemlich cool.
Und wenn ich das mal so sagen darf, das passt ja auch so zu Ihnen. Der böseste Kommentar, den Sie mal über sich lesen mussten?
Den habe ich schon vergessen.
Schon mal den Führerschein abgegeben?
Nein, glücklicherweise noch nicht.
Was ist bei Ihnen immer im Kühlschrank?
Hafermilch aktuell, Parmesankäse und gute Butter.
Wofür geben Sie zu viel Geld aus?
Für Essen. Aber das kann man eigentlich in Deutschland nie, weil wir können nie so viel Geld ausgeben wie die Franzosen für ihr Essen.
Auf welchen Luxus würden Sie nie verzichten wollen?
Aufs Kochen.
Mit wem würden Sie gerne mal eine Nacht durchmachen?
Nachdem ich ihn kennengelernt habe, mit Barack Obama.
Schon mal beim Alter geschummelt?
Ganz, ganz selten. Ist nicht nötig gewesen.
Schon mal Ihre Bekanntheit ausgenutzt?
Das ist manchmal auch nicht nötig mit der Bekanntheit, weil das kommt manchmal schon automatisch auf einen zu. Man sollte nur wissen, was bei anderen Menschen passiert, wenn sie auf Prominente stoßen. Das ist manchmal abenteuerlich. Man sollte also nicht vergessen, wie viele Türen automatisch aufgehen und dafür ein bisschen dankbar sein.
Ihr fiesester Kinderstreich?
Ich habe, glaube ich, meinem Lehrer eine riesige Spinne ins Klassenbuch gelegt und mit der Hand, mit der Faust draufgeschlagen. Und das ist dann entdeckt worden. Aber ob das so fies war, ich fand, er hat's verdient.
Welches Poster hat früher über Ihrem Bett gehangen?
Eins von Sting, lustigerweise. Das war die Platte Nothing Like the Sun.
Ihre erste große Liebe hieß?
Oh Gott, ich glaube, Louis Armstrong.
Nein, die meine ich nicht.
Die hieß Raffaella und war im italienischen Kindergarten.
Weil Sie nämlich 5 Jahre in Rom gelebt haben, oder?
So ist es.
Ihr erster Kuss war wo?
Im Kindergarten, tatsächlich.
Das ging da schon richtig zur Sache.
Ja, auf jeden Fall. Die Italiener wissen, wie es geht.
Ihr erstes Auto war ein?
Mein erstes selbst gekauftes Auto war ein Lancia Y10, eine kleine gebrauchte Seifenblase, wie ich sie damals getauft habe.
Die längste Zeit, in der Sie einer Frau treu waren?
Gott, was sind denn das?
Was sind denn das für Fragen,
nächste
wollten
Frage,
Sie sagen?
Bitte, ja.
Und das schönste Kompliment, das Ihnen je eine Frau gemacht hat?
Dass ich irgendwie doch ganz normal bin. Wahrscheinlich haben alle gedacht, sie heiraten Till Brönner irgendwann. Ja? Dabei ist es nur ein Mensch wie jeder andere.
Ich würde jetzt gerne noch einen Song spielen.
Sehr, sehr gerne.
Vom neuen Album Have Yourself a Merry Little Christmas.
Wunderschön.
Oder?
Ja.
Das war Till Brönner mit Have Yourself a Merry Little Christmas. Mehr davon gibt's auf seinem aktuellen und brandneuen Weihnachtsalbum. Wenn man noch keine Gelegenheit hatte, Till, bewusst Jazz zu hören, womit sollte man einsteigen, damit man ihn am Ende auch mag?
Ich glaube, dass alle Crooner von Dean Martin, Sammy Davis, Tony Bennett, der immer noch aktiv ist, und natürlich Frank Sinatra ein wunderbarer Einstieg sein können, weil man das Gefühl hat, man möchte sich mindestens so gerne eine kleine Flasche Wein dazu aufmachen, wie man vielleicht eintauchen möchte in die Musik. Und alle Jazzmusiker, die dort mit Frank Sinatra zum Beispiel gespielt haben, haben dann auch eigene Platten gemacht und die kann man darüber dann irgendwann auch versuchen kennenzulernen.
Aber man sollte doch Kindern wirklich bewusst auch was vorspielen, oder?
Also was, glaube ich, unheimlich gut ist, ist den Babys schon was vorzusingen. Und immer wieder mit ihnen das Gefühl zu entwickeln, dass es tatsächlich auch musikalisch sein kann. Es ist ja eigentlich alles ein Rhythmus, was wir machen. Wenn wir eine Treppe runtergehen, ist das ein Rhythmus. Und wenn man dazu was singen möchte, die Babys nehmen das auf. Ob bewusst oder unterbewusst, das kommt irgendwann zurück.
Was spielen Sie Ihren Kindern vor, um sie so ein bisschen dahin zu führen?
Ich spiele denen gar nichts vor, sondern manchmal kommen die von ganz alleine. Mein großer Sohn, der ist ja schon 18, der hört Hip-Hop. Und meine Tochter ist jetzt 1 geworden. Und mit ihr zu singen und zu sehen, wie sie das alles so aufnimmt und wie sie quasi in Zeitlupe so ein Trompetenventil runterdrückt, das ist eine feine, feine Sache.
Ist der schon so groß? Weil beim letzten Mal haben wir noch von ihrem kleinen Sohn... Ja, stimmt, das ist ja 10 Jahre her. Alles klar, ich hab's begriffen. Jazz-Trompetern geht's ja irgendwie auch wie Dachdeckern.
Das finde ich spannend. Warum?
Ja, viele schaffen es nicht bis zur Rente.
Ja, das ist schön, das ist schön zu sagen, ja. Ich glaube, das hat sich mittlerweile ein bisschen verändert. Der gesundheitliche Aspekt ist dabei dann nicht so entscheidend mehr, wie vielleicht einfach die Frage, kann ich damit überhaupt meinen Lebensunterhalt bestreiten? Und als Lehrer, zum Beispiel an der Hochschule, frage ich mittlerweile meine Studenten und Studentinnen fast gleich am Anfang schon, ob sie sich das gut überlegt haben. Weil etwas zu studieren und damit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, muss nicht unbedingt dasselbe sein. Und das mit, sagen wir mal, 18, 19, 20 spannend zu finden, ist eine Sache, ist aber mit 40, 45, wenn man eine Familie ernähren möchte und muss, auch noch zu finden, schon, schon sehr dagegen. Und deswegen macht es manchmal total Sinn, den Studenten irgendwie diesen Ausblick schon mal aus der Nase zu ziehen und zu rauszufinden, sag mal, wollt ihr das wirklich? Weil es gibt ja auch schöne andere Berufe.
Gut, aber wir müssen jetzt irgendwie jetzt positiv hier machen.
Ja, wenn man es wirklich will, das ist wie im Tennis, dann kann man es auch erreichen. Und das ist eigentlich die Frage, die ich damit meinte. Ja. Also willst du es wirklich, dann kannst du es auch schaffen, aber dann musst du sowas Ähnliches werden wie die oder der Beste.
So wie sie.
Naja, ich wollte es zumindest.
Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten.
Dankeschön, es war mir eine Freude.
Ja. Und eine schöne Bescherung.
Ebenso.
Ich hoffe, Sie kriegen was.
Danke, schauen wir mal. Da macht sich vieles dran fest, das stimmt.
Radio SAB, Leute am Sonntag mit Sina Peschke. Zu einem interessanten Gespräch gehört natürlich immer ein guter Kaffee. Dallmayr Kaffee. Unser Herz schlägt pro domo.
Eine Koproduktion von 1A Deutsche Hits und Radio SAW.